Bevor ich mit der Predigt starte, möchte ich doch kurz etwas sagen. Wenn man am Sonntag SBB benutzt oder ins Spital muss, dann ist das irgendwie selbstverständlich in unserem Land, dass dort Leute sind. Wenn man am Sonntag da herkommt, dann ist das auch selbstverständlich. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das wahnsinnig cool, wie uns die Band heute uns können mitnehmen in Lobpreis. Und dass die da sind, obwohl Ferien sind. Und ihren Dienst tun und das machen, dass unten im Kids-Treff Leute sind, wo der Kind schaut, dass in der Kinderhütte geschaut ist und dass an der Technik geschaut ist. Ich finde das einfach Hammer. Ich würde sagen, wir geben mal einen fetten Applaus und wir sind natürlich auch Gott dankbar für jeden Einzelnen, den er ausrüstet, jeden Tag neu. Es ist ja nicht unsere Sache, oder? Dass wir jeden Tag aufstehen können. Es ist die Gnade von Gott, dass wir jeden Tag Kraft haben zum Aufstehen und zum die Dienste zu tun, die er uns auch anvertraut. Auf dem Predigtzettel steht drauf, was dich kaputt macht. Und natürlich hätte die Serie auch können heissen, was dich aufbaut. Aber ich habe gedacht, ich mache es so, wie sonst auch die Leute in der Zeitung. Negativschlagziele bleiben viel, viel besser hängen. Viel besser. Und wenn ihr euch mega genervt habt über den Predigttitel oder über die Serie, dann ist das super, weil das bedeutet, ihr habt es euch gemerkt. Es ist also schon etwas gelungen. Häufig bleiben eben die negativen Sachen besser, oder? Wenn der Prediger einen Fehler macht in der Predigt, das bleibt allen. Aber was er gut gesagt hat, wenn irgendein Erlebnis ist oder in der Ferie zum Beispiel, oder? Und man erlebt irgendetwas Schlimmes, das überlagert hinterher den ganzen Eindruck von diesen Ferien. Negatives zählt häufig so viel mehr in unserem Leben. Und ich bin immer wieder auf der Suche, wie kann man den Trend auch ein bisschen umkehren, aber bei dem Flyer habe ich ihn bewusst genutzt. Ich werde euch in eine Geschichte vom Vergleichen. Karin hat euch super in das Thema reingenommen. Sie hat ja auch schon etwas von dem gesagt, was ich nachher auch sagen möchte. Nicht alles Vergleichen macht uns kaputt. Und das ist doch völlig klar. Vergleichen hat auch wirklich sein Gute. Karin hat genug gute Beispiele gebracht. Die hat einen ganzen Teil von meiner Predigt schon übernommen. Muss ich gar nicht wieder alles sagen. Und das ist super, weil dann habe ich Zeit für die ganze restliche Sache. Und das ist der Zusammenhang mit dem Text herstellen, den ich euch heute bringen möchte. Der Text steht im Lukas 18, und zwar ab Vers 9. Und dort geht es los. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir sündige Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ginge, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich werde euch in der Predigt mitnehmen, zu diesen zwei Menschen, zu diesen zwei sehr unterschiedlichen Menschen, wo es da in der Geschichte gibt. Und ich werde noch mal festheben, Vergleiche ist ja nicht generell schlecht. Aber es kann eben dazu führen, dass man sich schlecht fühlt. Und ich glaube, das hat Karin ja schon super ausgeführt, das wissen wir alle, der mit der Note, oder? Oder ich weiß noch, wie im Spital eines von unseren Kindern auf die Welt gekommen ist und dann hinterher ist das schon losgegangen mit dem Vergleichen. Das heisst heute Abgar werden, wenn ich es richtig in Erinnerung behalten habe. Stimmt das? Nein? Ja? Moll, okay. Da wird verglichen, wie das Kind jetzt reagiert auf die neue Umgebung. Dass es eben nicht mehr dort im Bauch von Mami ist und dass es jetzt muss selber Luft schnaufen muss und dass es muss und so. Da wird gerade ein Check-up gemacht, oder? Und dann kannst du dort so wie durchgehen. Denn hinterher ist dann Neonatologie zuständig. Oder du bist akzeptiert, oder? Oder du bist so irgendwo zmitz drin. Uns sind meistens so irgendwo zmitz drin gewesen. Es geht schon los. Also du bist noch kaum auf der Welt, da geht das Vergleichen schon los. Und ich habe immer so einen Unsicherheitsmoment empfunden, weil ich nie gewusst hätte, wie kommt es jetzt raus. Also ihr werdet das dann auch noch erleben. Oder ihr habt es jetzt gerade erlebt, wo ist der Steve? Ist der Steve da? Nein. Brunner da? Nein. Also die könntet euch das wahrscheinlich auch erklären, wie das bei ihnen war. Wir werden zuerst mal den Pharisäer anschauen und dann den Zöllner und werden dann schauen, wie ist das eigentlich mit dem Vergleichen. Und gibt es nicht bessere Möglichkeiten, mit uns und mit dem Unterschied umzugehen? Der Pharisäer. Der Pharisäer ist so ein Typ, der hat sich besser gefühlt, oder? Der hat verglichen, man sieht das da im Text. Der sagt, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Der hat sich offenbar verglichen mit den Menschen. Ich habe da, ja nicht nur aus Zufall, da die Becher stehen. Also wir machen da ein Spiegeli für den Pharisäer, oder? Er ist nicht wie Träuber, er ist nicht wie ein Ehebrecher, er ist nicht wie Betrüger und er ist schon gar nicht wie der Zolleinnehmer dort, oder? So, das ist das Spiegeli vom Pharisäer. Und wahrscheinlich hätte der Vergleich sogar gestimmt, oder? Die wenigsten Pharisäer sind Zolleinnehmer gewesen. Und wahrscheinlich haben Haufen Pharisäer ihre Ehe nicht gebrochen. Also in dem Sinn, dass sie mit einer anderen Frau ins Bett sind. Wahrscheinlich haben auch die wenigsten Pharisäer irgendjemandem etwas geraubt oder sonst irgendetwas. Also ich würde sagen, er hat eigentlich etwas festgestellt, oder? Aber indem er das festgestellt hat, hat er etwas gemacht, was wir merken, das ist immer eine Gefahr beim Vergleich. Er hat sich über seine Mitmenschen gestellt. Wir sehen das auch am zweiten Abschnitt. Er sagt dort, ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. von allen meinen Einkünften. Ihr habt schon geahnt, oder? Da kommt etwas drauf, oder? Ich habe die Variante mit dem Karton gewählt, weil mir ist das Zeitl gsi, da ohne Karton zu arbeiten. Gut. Also, 2 Tage fasten, hä? 2 Tage fasten und den 10. geben. Das ist, wie der Pharisäer sein Leben anschaut, oder? Nein. Genau. Das ist, wie der Pharisäer sein Leben anschaut. Er hat es im Griff, oder? Er ist sich seiner Kraft und auch seiner Genialität bewusst. Er weiß, das verhebt, oder? Und er macht wieder eins. Er sagt, alle, die es nicht so machen, oder? Alle, die das Spiegeli da nicht haben, die sind automatisch schlechter wie ich selber. Und deswegen ist es ja nicht so verwunderlich, dass der Pharisäer sich so beschreibt, oder? Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete. Also, der hat überhaupt kein Problem mit sich selber. Er hat sich angestellt, er hat betet und er hat gewusst, mein Leben ist super. Gott ruft, ich bin sozusagen das Oberst. Deswegen ist das auch nicht gerade verwunderlich, dass man bei dem Pharisäer etwas feststellen kann. Er ist im Zentrum, er ist an der Spitze von seinem Leben. Ist interessant, oder? Dass Jesus einen ganz anderen Blick hat auf das Leben vom Pharisäer. Jesus sagt, Der Pharisäer war in Gottes Augen nicht gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Denn jeder, der sich selbst erhöht, an der Spitze steht, selber gross rausgekommen, selber der sieht es oberst. Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Weil er sich so gross macht, müssen andere klein sein neben ihm. Weil er das Oberste steht, hat er es nötig, auf andere runterzuschauen. Und das ist ein Mur, wo das gibt, oder? Und das gibt ein Gefälle in seinem Leben inne. Ein Gefälle von Überheblichkeit, von Leistung, von Selbstbewusstsein und von Erniedrigung. Das ist der Pharisäer. Jetzt wird es richtig schwierig. Jetzt kommen wir zum Zöllner. So. Aha. Gut. Also mal schauen, ob das klappt. Aber also bei der Übung hat es funktioniert. Gut. Ich habe extra geübt am Freitag. Also, beim Pharisäer haben wir gesehen, oder? Sein Leben und sein Vergleichen geht immer durchab, oder? Er muss zu oberst sein, er will zu oberst sein und alle anderen müssen drunter sein. Beim Zöllner genau umgekehrt. Beim Zöllner zu unterst ist ein ganz anderes Fundament. Ein Fundament, das verhebt, also zumindest im Moment. Aber ein Fundament, das Jesus heisst. Er stellt sein ganzes Leben nur auf einen Pfeiler. Aber warum? Weil er weiss, der Pfeiler verhebt. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Das ist etwas, was ich selber in dem Text gelernt habe. Und das ist etwas, was ich euch einfach mitnehmen auf die Reise, die ich da gemacht habe während der Predigterarbeitung. Und zwar steht dort in dem Text ein Wort. Das heißt, das wird da übersetzt: Gott, vergib mir sündige Menschen meine Schuld. Gott, vergib mir meine Schuld. Und das Wort, was da für vergeben benutzt wird, das Wort, das wird sonst im Neuen Testament fast nie benutzt. Das wird fast nicht mehr gebraucht, das Wort, weil es eigentlich ein Wort ist aus dem Alten Testament. Das Wort heißt Hilasterion. Also wenn man es ganz genau will, nennen Hilasteromai, aber ich habe das ein bisschen einfach gemacht. Hilasterion, weil das ist die Wortgruppe, oder? Und mit Hilasterion ist etwas in Anklang gebracht, wo wir im Hebräer 2, Vers 17 lesen. Im Hebräer 2, 17, das heißt, Jesus kann jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für uns eintreten, ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Also dieses gesühnt, Sühne, dort ist das gleiche Wort Hilasterion wieder gebraucht, wie dort: Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Sünde. Also das gleiche Wort, oder, kommt in beiden Vers vor. Und das gleiche Wort kommt sonst nur noch im Alten Testament vor. Jetzt mache ich etwas, jetzt hole ich nochmal ein bisschen mehr aus. Und zwar zeige ich euch das, wie damals der Tempel im Alten Testament etwa ausgesehen hat. Der Tempel im Alten Testament, das ist also der ganze Tempelanlag, oder, mit dem Vorhof und dem Altar. Und dann ist man da in den Tempel reingekommen, oder? Und da war das Heiligste und da hinten dran, das war das Allerheiligste. Jetzt zoomen wir da rein, ins also da in der Tempel, oder? Jetzt sind wir da vom Gesamtbild in den Tempel reingezoomt. Da ist also das Heiligste da, das ist der Raum. Und dann da hinten, der Raum mit abtrennt, mit Wänden und mit dem Vorhang, oder? Da ist das Allerheiligste. Jetzt zoomen wir nochmal eins rein. Im Allerheiligsten, wenn ihr genau schaut, also von hinten sieht man es wahrscheinlich nicht, aber wenn ihr genau schaut, das da, oder? Das ist was? Bundeslade, oder? Das ist Bundeslade mit den 10 Geboten unten rein. Und wenn man jetzt genau schaut, oder, dann hat das etwa so ausgesehen. Da gibt es ganz verschiedene Zeichnungen. Man hat das Ding ja nie gefunden. Von daher ist es noch schwierig zu wissen, wie es tatsächlich ausgesehen hat. Aber das, so etwa kann man sich das vorstellen. In diesem Bereich, da hinten, haben die Priester nur einmal im Jahr dürfen gehen. Also der ganze Tempel hat ja dazu gedient, zum Gott arbeiten und ihm begegnen. Aber nur einmal im Jahr haben die Priester dürfen da in das Allerheiligste da hinein. Warum? Wie sie genau gewusst haben, sie genügen diesen 10 Gebote. Die da unten drin sind, im Allerheiligsten, in der Bundeslade, da unten drin, sie genügen diesen 10 Geboten nicht. Und das würde bedeuten, wenn sie einfach sonst reingeschalbt wären in das Allerheiligste, dann wären sie gerade gestorben. Und deswegen haben sie eigentlich im Jahr nur dort hineingehen können. Und zwar nur, wenn sie ein Tier geschlachtet haben, nach den Vorschriften, die im Alten Testament klar beschrieben sind. Sie müssen ein Tier schlachten. Sie müssen das Blut dort ins Allerheiligste bringen und sie müssen das Allerheiligste mit dem Blut besprengen, also vor allem da die Bundeslade. Und dann kommt genau das Wort im Alten Testament vor, was in diesen zwei Versen im Neuen Testament auch vorkommt, Hilasterion. Und gemeint ist eigentlich der Deckel, da oben das da, von der Bundeslade. Das Teil da heisst auch Gnadenstuhl. Hilasterion auf Griechisch. Und wenn man das genannt hat, dann ist völlig klar gewesen, da geht es um Vergebung von Schuld. Und es geht darum, dass man sich bewusst ist, für die Vergebung hat es damals im Alten Testament hat das Tier müssen sein Leben lassen. Also Vergebung ist etwas Dramatisches. Etwas, wo nicht einfach so kannst jeden Tag hingehen und sagen, ah ja, vergiss mal wieder das. Oh, das ist lässig. Vergiss mal wieder das, vergiss mal wieder das, vergiss mal wieder das. Nein, da ist eine ganz andere Ernsthaftigkeit um, wenn man über Hilasterion geredet hat. Über diesen Deckel, diesen Sühnedeckel, diesen Gnadenstuhl vor der Bundeslade. Und genau das ist es, was der Zöllner in dem Text anspricht. Er sagt nicht, ach Gott, hab ein bisschen Mitleid mit mir, ich kann es auch nicht besser. Oder bist nicht so streng, ich gebe ja schon alles. Das ist nicht das, dann hätte er einen anderen Begriff gewählt. Aber er weiß ganz genau, für das, was er in seinem Leben angerichtet hat, braucht es Sühne. Es braucht einen dramatischen Anlass vor der Vergebung. So wie das damals am Yom Kippur, also an dem einen Tag im Jahr, gefeiert worden ist, wo dann der Priester hat dürfen hineingehen ins Allerheiligste und dort am Gnadenstuhl dafür beten, dass das Volk seine Sünden wieder loslassen kann. Und jetzt ist das im Neuen Testament eben nicht mehr ganz so kompliziert mit Tempel und Heiligstes und Allerheiligstes und Gnadenstuhl und Blut und so weiter, weil im Neuen Testament lesen wir, Jesus kann jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester für Gott eintreten, für uns eintreten, ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Das ist die Idee, wo der Zolleinnehmer schon da in dem Text bringt. Das ist die Idee, wo er sein Leben darauf aufbaut. Er sagt, ich will nicht selber dafür sorgen, dass meine Sünde in Ordnung kommt. Ich will mich selber nicht aufblustern und sagen, wie toll ich bin und andere in dem niedrig machen, sondern ich will auf das bauen, was Jesus Christus für mich da hat. Und jetzt schauen wir das mal an, wie das genau passiert. Der Zöllner, der fängt an. Der Zöllner dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Der Zöllner, der hat genau gewusst. Wenn er ehrlich wird, dann kann er nicht einfach so zu Gott kommen. Wenn er ehrlich ist mit seinem Leben und mit dem, was in seinem Leben alles passiert ist, dann kann er nicht einfach so zu Gott kommen und kann sagen, Herr, du, also wahrscheinlich bist du ein Großzügiger, oder? Und du vergisst mir das einfach so und dann ist das gut. Sondern er hat um die Ernsthaftigkeit gewusst, was es bedeutet, wenn man nicht in dem Maß lebt, wie Gott das eigentlich wette. Und weil er gleich gewusst hat, da ist ein Rettung um, weil er gleich gewusst hat, der Gnadenstuhl verheißt Gnade. Deswegen hätte er können ehrlich sein. Und das merke ich schon bei unseren Kindern, oder? Wenn sie genau wissen, was die Konsequenzen von ihrem Tun sind, wenn sie genau wissen, was das bedeutet für sie nachher, wenn es rauskommt, dann ist das nicht unbedingt immer einfach, um zu ihren Taten zu stehen. Aber er hat gewusst, da hat jemand anders gezahlt und wegen dem kann er ehrlich sein mit dem, wie er unterwegs ist. Und dann hätte er können sagen, er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir, sündige Menschen, meine Schuld. Vergib mir, sündige Menschen, meine Schuld. Das ist es, was der Zolleinnehmer dort bettet. Und das ist es, was er beten kann, weil er sein Leben auf Jesus Christus stellt. Weil das Fundament von seinem Leben ist es anders, wie das Fundament vom Pharisäer da inne. Und er kann sich sicher sein, dass die Bitte erhört wird. Auch wenn Sühne noch nicht tatsächlich passiert ist, ist das wie ein Vorgeschmack auf das, was Jesus wird tun. Im 1. Johannes 9 heißt es, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und die Folge davon, die Folge der Reinigung ist tatsächlich, dass er gerechtfertigt von dem Tempel wieder oben runtergeht. Bitte betet für mich. Okay. Einfach nicht husten da in der ersten Reihe, bitte. Gut. Das Ergebnis von dem, dass der Zöllner sein Leben auf Jesus Christus aufbaut, dass er ganz ehrlich wird, dass er die Sühne, wo Jesus Christus geschaffen hat, die Sühne für sich beansprucht, die lässt ihn hinterher gerechtfertigt oben runtergehen. Und die Rechtfertigung bedeutet, er kann nicht bleiben, wie er ist. Er kann nicht bleiben, wie er ist. Es bedeutet nicht, ich gehe jetzt heim und mache mit dem gleichen Seich wieder weiter, was ich bisher gemacht habe. Nein! Das bedeutet, sein Leben wird verändert, es wird umgekehrt. Und es bedeutet natürlich auch nicht, dass für den Pharisäer der letzte Zug abgefahren ist. Nein, es bedeutet ja auch für den Pharisäer, da ist noch ganz viele Möglichkeiten rum. Weil, wenn Jesus Christus das Fundament ist, dann sind immer mehr Möglichkeiten oben da, wie wir überhaupt uns vorstellen mögen. Und das ist das Wort, wo da gebraucht wird. Der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt. Das ist ein Wort, das brauchen wir nicht in unserem Wortschatz. Meistens jedenfalls. Höchstens wir lesen gerade Lutherbibel oder so irgendetwas. Gerechtfertigt bedeutet schlicht, mein Leben steht auf einem anderen Fundament und es hat deswegen auch andere Auswirkungen wie die anderen Leben. Gerechtfertigt bedeutet, es wird etwas zurechtgebracht. Etwas, wo sich Gott schon lange ausdenkt, für jeden Einzelnen von uns Menschen. Wenn man jetzt die Bechertürme anschaut, dann möchte ich drei Sachen, bevor ich dann zu den ganz praktischen Konsequenzen komme, möchte ich drei Sachen nochmal festheben. Der erste Becherturm, der sieht aus wie so ein Pfeil in den Himmel, oder? der sieht so aus, wie wenn der Pfeil gerade in den Himmel so wie abschießt, so wie eine Rakete, oder? Aber weil es das falsche Fundament hat, der Pfeil, und weil es auf der eigenen Leistung aufgebaut ist, und weil er auf andere abschaut, wird der Pfeil nie ankommen im Himmel. Das ist der Nachteil von dem Pfeil. Jeder, der selber probiert, gerechtfertigt zu werden und dann auf andere abschaut, nicht ehrlich ist mit dem, wie er tatsächlich vor Gott dasteht, der wird schlussendlich auch nicht dort landen, wo er hin will. Ganz anders, der da, oder? Das ist wie ein Trichter. Weil das Leben lebt davon, was Gott gibt. Und Gott gibt von oben ab. Und wegen dem, das ist kein Zufall, sind die Becher oben offen. Genau wegen dem, weil es uns herausfordert, offen zu sein für das, was vom Himmel, von Gott oben abkommt. Und nicht uns zu verschliessen für das. Und das Dritte, der da oben ist recht allein. Und das ist Erfolg von den Leuten, die die ganze Zeit vergleichen und sich dann drüber stellen. Das ist Erfolg von dem, was wir auch da im Gleichnis sehen, oder? Da entsteht keine Gemeinschaft. Da bleibst du nachher oben allein. Und wegen dem drei ganz praktische Schritt. Es kann sein, dass du vielleicht zum ersten Mal dir überlegst, wie es wäre, dein Leben auf das Fundament von Jesus zu stellen. Und obwohl ich jetzt da immer wieder rumgefummelt habe, es hebt. Das Fundament von Jesus hebt, auch wenn es ein schmales Fundament ist. Weil es ist ein tiefes. Und eine Gefahr ist, wenn man so anfängt, in christliche Kreise zu gehen, dass man merkt, die Christen, die sind auch nicht perfekt. Und das stimmt. Das heisst noch lange nicht, wenn jemand mit Jesus unterwegs ist, dass sein Leben schon komplett umgewandelt ist und umgestaltet. Und manchmal kann ihm das davon abhalten, weitere Schritte im Glauben zu machen. Und wegen dem ist der erste Punkt, wenn du noch nicht mit Jesus Christus unterwegs bist, wenn dein Fundament noch nicht Jesus Christus ist, dann mach das heute, auch wenn vielleicht andere dich davor abhalten. Gang selber schauen, was der Jesus sagt. Lies die Bibel. Fang selber an, mit Jesus zu reden. Und fang an, zu merken, wie er dich von unten nach oben anfängt umzugestalten. Für die Leute, die schon mit Jesus unterwegs sind, es ist immer einfach, auf andere oben runter zu schauen. Es ist immer einfacher, zu sagen, was die anderen falsch machen. Es ist immer einfacher, zu sagen, cool, bin ich nicht so. Aber das ist nicht Sinn und Zweck vom Leben als Christ. Der Sinn ist, dass wir uns füllen lassen, von Gott mit dem, was er uns zu sagen hat. Für die Fortgeschrittenen unter uns lesen das Gleichnis vom Balken und vom Splitter im Auge. Das ist genau die gleiche Aussage. Schaut bei euch an. Könnt nicht vergleichen, was die anderen machen. Das endet einsam. Könnt schauen, was Gott für euch parat hat und was er euch sagen will. Das ist weiter konstruktivere Weg. Und der letzte Tipp ist ein bisschen herausfordernd, gebe ich zu. Aber ich habe mich gefragt, die ganze Zeit, wie ich die Predigt vorbereitet habe, was wäre eigentlich passiert, wenn die zwei miteinander geredet hätten, anstelle der Pharisäer über den anderen? Was wäre passiert, wenn die angefangen hätten, miteinander zu reden? Da hätte zum Beispiel so ein Gespräch können aufkommen, hey Zöllner, was hast du heute mit Jesus erlebt? Weil das Problem des Pharisäer war ja, dass seine Beziehung zu Jesus schon gar nicht mehr lebendig, zu Gott schon gar nicht mehr lebendig war. Das war ein reines Einhalten von irgendwelchen Vorschriften, wo aber nicht offen war nach oben, was Jesus tatsächlich sagen wollte. Wie wäre das gewesen, wenn er gefragt hätte, hey, was hast du mit Jesus erlebt? Oder wenn der Zöllner dann zurückgefragt hätte, wie schaffst du es eigentlich, so ein gesetzestreues Leben zu führen, wie du das tust? Wie ist das überhaupt möglich? Ich wache auf und schon habe ich wieder irgendwelche Gedanken, die mich an die Vergangenheit zurückbinden wollen, und ich habe schon wieder Probleme, zum sagen, oh, sei mir Sünder gnädig. Ich habe mich gefragt, wie wäre das? Und ich habe mir sagen, das reizt mich auf eine Art. Wenn man nicht übereinander redet, sondern anfängt miteinander reden. Wenn man nicht den anderen von oben runter anschaut, sondern wenn man dem anderen einfach mal ein paar gute Fragen stellt. Das ist heute noch möglich. Wir sind noch im Zeitplan. Das heisst, ihr habt nachher noch ein bisschen Zeit im Foyer. Man steht sich heute auch nicht so auf den Füßen rum wie sonst einmal. Also nutzt die Zeit. Und wagt mal so eine Frage. Wagt mal eine Frage, die in Gemeinschaft bringt, anstelle ein Gedanke, wo einen einsam macht. Ich werde die beten und dann singen wir ein Lied. Und nach dem Lied ist die Möglichkeit, da vorne am Mikrofon etwas zu erzählen, wo wir mit Jesus erlebt haben. Oder etwas, wo uns bewegt. Oder etwas, wo wir dankbar sind, wenn andere mitbeten. Ihr habt jetzt sozusagen Zeit, während ich bete und während das Lied kommt, euch zu überlegen, ob da etwas ist. Und ich würde sagen, wenn es denn euch im Herz brennt, oder wenn ihr eigentlich seit ein paar Sündig schon darauf wartet, etwas können zu erzählen, dann nutzt die Zeit heute. Nutzt die Möglichkeit, kommt führen und erzählt etwas und danach schließen wir dann den Gottesdienst ab. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken für das Gleichnis, das du erzählst. Ich möchte dir danken, dass du uns klar machst, es geht nur über eine lebendige Beziehung zu dir. Und Herr Jesus Christus, du siehst, wie wir das brauchen und wie wir immer wieder daran scheitern. Daran scheitern, weil wir denken, das hängt an uns. Daran scheitern, weil wir die Offenheit zu dir nicht mehr haben. Daran scheitern, weil wir uns ausschrauben und andere klein machen. Und deswegen bitte ich dich, Herr Jesus, erfüll du uns mit deinem Geist, wo uns offen macht zu dir, wo unser Leben aufs richtige Fundament stellt und wo uns zeigt, das ist ein Weg, der in der Gemeinschaft endet. Und so möchte ich dir danken, dass du möchtest, dass das Leben gelingt und das Leben eben nicht kaputt geht. Ich möchte dir danken, dass du uns auch zeigst, wie wir konstruktiv mit Vergleich umgehen können und dass du uns immer wieder bei dir willkommen heisst. Und so segne du uns jetzt den Tag und den weiteren Verlauf von dem Gottesdienst, bis wir da rausgehen und auch du uns die Begegnung haben mit dir und miteinander. Amen.